Beginn mal mit dem Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zusammen sein dürfen, als Teil deiner Familie. Als Teil deines Reiches, dass du Jesus geschickt hast, dass er mit uns zusammen sein kann, dass er uns zeigen kann, wie wir dein Wort leben und umsetzen können. Danke für diesen Gottesdienst. Wir beten, dass du uns inspirierst und dass wir dir näher kommen. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
So, Weihnachten ist vorbei. Wie war euer Weihnachten?
Super.
Gut, bei uns auch ganz wunderbar. Es gab viele Geschenke wie immer und ich habe natürlich über Geschenke nachgedacht, nachdem mir auch Austin letzte Woche darüber gepredigt hat. Austin, Chan, der hat mir sogar freundlicherweise seine Folien zur Verfügung gestellt. Die waren aber dann mit 365 Megabyte zu groß, deshalb das mit dem Auslanderfies habe ich nicht ganz hinbekommen, eigenes Design. Ich habe jetzt gelernt, wir haben inzwischen ein Gemeindelayout. Das wusste ich noch nicht, aber beim nächsten Mal. Danke dir. Weihnachten, das Fest der Geschenke und Gott hat uns sehr, sehr viele Geschenke gemacht. Zum Beispiel Familie. So sah Weihnachten bei uns aus, vor 20 Jahren. Meine Töchter noch leicht kleiner und das dritte Mädchen im Hintergrund ist meine Nichte Agatha. Julia sitzt da drüben, ist inzwischen auch 20 Jahre älter. So dann sah es dieses Jahr aus, auch wieder mit meiner Schwägerin und ihren Kindern und sogar einem Enkelkind von ihr. Diesmal weniger Konzentration noch vor dem Weihnachtsbaum liegen und mit neu geschenkten Spielsachen spielen. Aber auch sehr schön. Es geht um Geschenke. Und ich habe eine Dankesliste, wie viele von euch, wo ich mir Sachen aufschreibe, für die ich gebetet habe und die dann Gott tatsächlich erfüllt hat. Der Normalfall ist natürlich, ich kann zum Beispiel nicht einschlafen, ich bete, ich schlafe ein, am nächsten Tag längst vergessen. Gott hat mir geholfen, ich vergesse es wieder. So eine Dankbarkeitsliste ist hilfreich, um mir zu zeigen, was so die kleineren Dinge sind, die Gott gemacht hat. Die kleineren Dinge wie, ich habe einen neuen Job seit Februar, wo ich mich echt wohlfühle, wo die Leute nett sind. Kleinere Geschenke. Kaum hat man angefangen, hält man es ja irgendwie für selbstverständlich und denkt nicht mehr drüber nach. So Sachen wie, dass Ulf wieder laufen kann. Ich weiß, das war nicht letztes Jahr, schon im Jahr davor. Das finde ich total inspirierend. Jedes Mal, wenn ich ihn hier sehe oder wenn wir mittwochs zusammen beten, finde ich das inspirierend. Oder auch so Dinge, wo ich mir Gedanken gemacht habe, Mann, wie wird das mal? Wovon soll Ulf im Ruhestand leben? Die Rente ist doch gering. Jetzt hat er seine BU-Rente auch, also Berufsunfähigkeitsrente, auch für die Altersrente angerechnet bekommen. Denke ich, das ist ein Wunder. Das ist super. Wo ich so denke, Wahnsinn, Gott macht das. Und irgendwie, man vergisst es einfach wieder. Oder viele Träume sind vage geworden, Tina ist verbeamtet worden. Das finde ich total super. Das ist kein Wunder, aber ich finde es super. Oder auch, wir hatten eine Reihe Taufen. Also Anja Jurjeva zum Beispiel ist getauft worden bei uns im Bibelkreis. Das finde ich super. Die Jurjevs haben eine Wohnung bekommen. Und also viele von euch wissen vielleicht, die hatten dann in dieser anderthalb Zimmerwohnung im Haus der Bosiens gewohnt. Was für eine vierköpfige Familie ganz schön herausfordernd war. Die waren sehr dankbar trotz allem. Und jetzt haben sie eine tolle Wohnung bekommen. Ich fand das total klasse. Ich finde die Wohnung auch super schön. Es gibt so ein kleines Zimmer, wo Natalia dann zum Beispiel arbeiten kann. Ein Riesen. Segen, ein echtes Geschenk von Gott. Und so häufig vergessen wir, drüber nachzudenken. Die Taufen, die wir so hatten, keine vollständige Liste. Felix zum Beispiel ist getauft worden. Jette, das war glaube ich schon letztes Jahr. Paul Neufeld. Marcel, war dieses Jahr, ne? Arena ist, ihr merkt, die Jahre verschwimmen in meinem Alter. Arena ist zurückgekommen. Die Kraters wohnen wieder in Berlin. Ich finde Steve so inspirierend. Mein Steve ist 65, er arbeitet, hat nebenbei Krebs und Chemotherapie, das stelle ich mir lieber nicht vor, wie das ist. Und trotzdem bringt er sich voll ein, hat diese Hirtengruppe geleitet und alles. Ich finde das so inspirierend, jemanden zu sehen, wo sie denkt, ja, mal schauen, wie ich dann drauf bin, wenn ich 65 bin und so eine Krankheit habe. Aber sowas ist ein Segen von Gott, wo man sehen kann, wow. Häufig machen wir uns das Leben leichter, indem wir sagen, schon alt, schon irgendwelche Krankheiten. Mein Vater hätte gesagt, altersgesund. Sowas finde ich inspirierend. Oder dass es halt Sabine wieder besser geht, dass es Frank Siebert wieder besser geht. Dass Dorotta geheilt ist, ein Wahnsinn. So Dinge wie, ich habe eine Wohnung in Hamburg bekommen. Und ist Hamburg vom Wohnungsmarkt ähnlich übel wie hier in Berlin. Zum Pendeln ist das halt hilfreich. Ich habe überlegt, was nehme ich, wo ich keine Wohnung wegnehme, möbliert auf Zeit, will natürlich sonst keiner haben, der dauerhaft da wohnt, für mich perfekt. Ich habe was Tolles gefunden, total nett, ausgebautes Dachgeschoss in einem Reihenhaus. Die Kinder, für die es ausgebaut wurde, sind inzwischen über 40, lange weg. Ich kann da wohnen, ganz toll. Ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Kinder, wir haben eine tolle Gemeinde. Eine Wahnsinnsliste. Ich könnte noch eine lange Zeit weiter erzählen. Die Babys sind geboren. Wahnsinn, genau. Wo sind die Merkels? Da drüben. Ah, super. Und wer noch alles? Oh, noch ein. Ja, Entschuldigung, genau, mehrere Babys. Also wie gesagt, keine vollständige Liste. Wenn ich irgendwen vergessen habe, bitte nicht persönlich zu nehmen. Eine Menge tolle Sachen, die Gott gemacht hat, die wir einfach so vergessen. Die vielen, vielen Geschenke und natürlich ein besonders großes Geschenk, sein Wort. Zu der Liste der Punkte, die ich gerade so aufgezählt habe, meine Inspiration, falls ihr es nicht tut, macht euch so eine Liste, das ist so inspirierend. Viele meiner Kraftzeiten zu Hause fange ich damit an, dass ich diese Liste durchgehe und immer wieder staune. Wie kann es sein, dass wenn ich in Hamburg bin und die Liste nicht vor mir habe, ich auf die Sache nicht komme? Aber dafür sind die Liste hilfreich, also meine Inspiration, sofern ihr das nicht tut. Gottes Wort. Der zweite Punkt gewissermaßen. Wir können Gott kennen durch sein Wort und der Gemeinderat hat beschlossen, wir wollen das Wort Gottes besser kennenlernen. Deshalb soll es eine Serie geben, nein, deshalb wird es eine Serie geben, einmal durch die ganze Bibel in einem Jahr. Austin wird einen Bibelleseplan dazu rumschicken mit einer kurzen Anleitung, wie das Ding zu nutzen und zu verstehen ist. Also ganz wichtig, wir müssen ganz unbedingt gesetzlich sein und jeder an genau dem vorigen Tag alle Schriftstellen genauso lesen, wie sie da stehen. So ähnlich. So war das damals. Nein, also Ziel des Ganzen ist, dass es euch aufbaut. Ziel des Ganzen ist, dass ihr Gott dabei näher kommt. Aber auch, dass unsere Bibelkenntnisse wieder aufgefrischt werden, weil eine Menge Stellen kannten wir früher wirklich gut und das ist bei vielen von uns so ein bisschen verblasst, bei mir zum Teil auch. Das Ganze dient also dazu, uns damit aufzubauen und Gott wieder näher zu bringen. Deshalb wird auch die Serienreihe der Predigten dazu im Einklang sein und damit synchronisiert sein. Wir fangen also an in der Reihenfolge der Bibel. Also heißt, wir fangen an mit 1. Mose und wir enden mit, stellt euch vor, Offenbarung. Das ist spektakulär, genau. Dazwischen werden wir, damit nicht nur Altes Testament kommt, mal ein paar Bücher des Neuen Testaments einschieben. Und zwar so, dass der Zusammenhang klarer wird. Also viele haben Schwierigkeiten mit dem 3. Mose. Das heißt, wir lesen dann Hebräer vor dem 3. Mose, damit der Zusammenhang ein bisschen klarer wird. Man sagt, ach so, das hat für uns eine Bedeutung. Und natürlich kommt dann halt vor dem 5. Mose kommt nochmal Galater, damit man einen besseren Bezug zum Gesetz bekommt. Was hat das für die damals bedeutet? Und natürlich kommt Matthäus als hebräisches aller Evangelien zwischendurch, während wir im Alten Testament sind, um mal die Verbindung zu sehen. Denn einer der Schwerpunkte ist, zu sehen, wie Altes und Neues Testament ineinander verwoben sind. Ich weiß, vielen Leuten in der Gesellschaft, zum Teil auch bei uns, fällt es manchmal schwer, sich mit dem Alten Testament zu identifizieren. Vieles scheint da irgendwie so gewalttätig und grausam zu sein und im Neuen Testament ist ja Gott vermeintlich so lieb. Und wie das jetzt genau zusammenpasst, fällt vielen schwer. Und eines der Ziele des Gemeinderats ist, dass wir euch dabei helfen, ein bisschen mehr diese Verbindung zu sehen, ein bisschen mehr zu sehen, wie das Ganze zusammenpasst. Amen. Dazu eine Frage. Das Alte Testament hat so um die 23.000 Verse und 930 Kapitel. Das Neue kommt mit einem Drittel davon aus, ungefähr 8.000 Verse. Wie viele Zitate gibt es im Neuen Testament aus dem Alten? Ganz viele, genau. Also dadurch, dass das Alte Testament natürlich primär auf Hebräisch geschrieben wurde, ist nicht alles eindeutig zu erkennen. Wenn die griechische Version, also das Alte Testament der Septuaginta, zitiert wurde, 1:1, je nach Zählweise zwischen 250 und 350, also ungefähr ein Zitat pro Kapitel im Durchschnitt. Wenn man jetzt noch alle Anspielungen und Querverweise mitzählt, wie viel wären es dann? Auch nach Zählweise, ich weiß, je nach Zählweise bis zu 4.000. Also wir lesen 8.000 Verse Neues Testament und finden da drin 4.000 Verweise ins Alte Testament. Leider finden die meisten von uns die meisten nicht. Und das ist total schade. Und auch da ist das Ziel des Gemeinderats, euch da ein bisschen mehr zu helfen, weil einfach total viel an Tiefe dabei verloren geht. Ich mache mal ein Beispiel. Da gibt es so eine Stelle, Lukas 9, 61 und 62. Jesus beruft einen Mann und sagt, ja, ich will mich nur schnell von denen verabschieden, die bei mir zu Hause wohnen. Und Jesus sagt darauf, Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht fit für den Dienst im Reich Gottes. Wer kennt die Stelle? Okay, wer hat die Stelle über 100 Mal gepredigt, gehört oder selbst geprägt in Studien über die letzten 35 Jahre? Ich auch. Und wir haben ganz viele tolle Analogien dazu erzählt. Der eine hat dann erzählt, ja, der Traktor, der auf diesem Feld immer geradeaus fährt und wieder zurückkommt und immer so eine gerade Linie macht, wenn der einmal nach hinten schaut, der Traktorführer, krumm und schief. Der nächste hat mir erzählt, ein Traktor hat er nie gefahren, aber er hat mal das Footballfeld gemäht und da musste er auch ganz gerade Linien produzieren. Lauter tolle Visualisierungen, die mir auch gut hängen geblieben sind. Und die sind auch alle richtig. Und da gibt's Dinge, die übersehen fast alle von uns komplett. Jedes kleine jüdische Kind zur Zeit Jesu hätte das sofort verstanden. Und wir übersehen das, die meisten von uns. Also, worauf im Alten Testament bezieht sich diese Stelle? Kleiner Hinweis.
Auszug aus Ägypten,
ja, Pflug sozusagen, nicht ganz. Also, kleiner Hinweis. Ein Mann Gottes beruft einen anderen jungen Mann, der ist gerade am Pflügen. Der hört diese Berufung, ist inspiriert von dem Gedanken, schlachtet die beiden Ochsen, mit denen er da pflügt, zerstört seinen Pflug, nutzt das Holz zum Verbrennen, um das Opfer darzubringen. Wer war das?
Elisha.
Sehr schön, dankeschön. Elia, der größte Prophet des Alten Testamentes, beruft Elisa, sein Nachfolger zu werden. Elisa ist wahnsinnig inspiriert und das ist die Assoziation, die jedes jüdische Kind zur Zeit Jesu hatte. Als er diese Geschichte gehört hat, hat sich jeder gesagt, wow, Jesus sagt hier ja eigentlich, ich bin Elia und du kannst Elisa sein. Und Elia war, wie gesagt, der größte Prophet im Alten Testament, Nahrungsmittel vervielfacht, hat einen Toten auferweckt und Elisa hat all diese Sachen auch gemacht. Von Elisa sind sogar noch mehr Wunder berichtet als von Elia. Und für die Juden damals war total klar, dies ist die totale Verheißung. Jesus sagt ja an einer anderen Stelle, ihr werdet größere Dinge tun, als ich tue. Und jeder Jude hat sofort verstanden, eine Rieseninspiration, ich kann Elisa werden. Weit jenseits von allem, was er sich je gewünscht hat. Und wir verpassen das leider. Übrigens, die Deutsche Bibelgesellschaft gibt das in der Lutherbibel als Referenz an. Habe ja so 35 Jahre meines Lebens täglich gesehen, aber ich war ja immer zu faul, diese Stellen nachzuschlagen. Es unterbricht ja den Lesefluss. Aber ich habe zum Glück Sachen gehört, wie Marty Solomon ein dickes Buch gelesen von einem Rabbi, Fruchtenbaum. Yeshua heißt das Buch, ich glaube 600 Seiten dick. Wahnsinnig viel spannender Content, eben aus jüdischer Perspektive. Wo ich zum Teil denke, wie konnte ich das 35 Jahre am Stück übersehen? Total geniale Sachen und da möchten wir euch ein bisschen helfen, ein paar von diesen Dingen zu finden. So, nun machen wir also diese Reihe durch die Bibel und Austin meinte, mach doch so eine Einführung. Ich dachte, oh ja, jetzt gebe ich einen Überblick über die Bibel in 30 Minuten. Jan hat ja ein cooles Video, Überblick über die Bibel in 3 Minuten, das fand ich total klasse, also die vielen Bilder sind hängen geblieben, einige. In 30 Minuten wird es doch ein bisschen knapp, also fasse ich mich kürzer. Nein, ich bringe das nicht ganz so ausführlich, natürlich. Die Bibel besteht aus 2 Teilen. Der erste Teil, 1. Mose 1 bis 11, da wird halt im Grunde der Rahmen der ganzen Geschichte erklärt. Wo kommen wir her? Wer ist dieser Gott? Wer sind wir? Woher kommt das Böse? Was ist die Lösung? Das meiste steht schon in den ersten 3 Kapiteln. Die ersten 11 Kapitel beschäftigen sich damit. Der zweite Teil der Bibel ist dann der Rest. 1. Mose 12 bis Offenbarung. Ah, super, na, dann bist du halb durch. Der Rest ist Gottes Liebesgeschichte mit uns. Das heißt, in der Bibel geht es die ganze Zeit um Gottes Liebe zu uns und um Gottes Beziehung zu uns. Das heißt, 1. Mose 1 bis 11 setzt nur so den Rahmen und alles andere ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Darüber werden wir reden. Die nächsten 12 Monate und gerade die Stellen, die uns manchmal sehr grausam vorkommen, sind häufig ein Spiegel dieser Liebesgeschichte, weil eben Sünde in der Welt ist. Und wir lesen jetzt mal Wir fangen natürlich nächste Woche an mit, stellt euch vor, 1. Mose. Dennoch dachte ich mir, wir können heute mal im 1. Mose 1, 3 Verse lesen, so als Einstimmung für diese Einführung in die Bibel. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In den Kommentaren zu Genesis, die ich so gehört habe, gerade von jüdischen Referenten und Autoren, habe ich so gelernt, dass so dieses Kapitel eins der heiligsten im ganzen Judentum ist. Und als ich da dieses Jahr mal gelesen habe, kam tatsächlich auch diese Ehrfurcht auf. Was da alles drinsteckt, ist enorm. Drum rede ich heute nicht drüber, sonst ist meine Predigt vorbei, bevor ich in der Mitte bin. Aber hier sehen wir den Gott, der so unendlich mächtig ist, dass er die Welt schafft. Und er macht sich nicht mal die Hände dabei schmutzig, der schafft sie, indem er sie in die Existenz spricht. Das ist der Gott, dem wir dienen. Das ist der Gott, um den es uns geht, über den wir hier reden. Und das ist der Gott, der sich darum kümmert, eine Beziehung zu uns zu kriegen. Das fängt an, 1. Mose 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel im Himmel und über das Vieh und die Tiere des Feldes, alles, was da kriecht und kreucht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und wir sehen hier, Gott ist ein Gott der Beziehung. Es fängt an damit, dass er sagt, lass uns Menschen machen, Gott ist im Plural. Wir wissen, das Wort, also Jesus, war die Quelle der Schöpfung. Das heißt, Gott hat hier mit Jesus geredet. Das erste Mal taucht also Jesus auf im 1. Mose Kapitel 1. Das Alte und das Neue Testament interagieren ständig. Jesus taucht schon im 1. Kapitel auf, wenn auch noch nicht der Name Jesus. Und das Zweite, was wir sehen, Gott will eine Beziehung zu uns. Das heißt, er schafft uns Menschen, damit wir eine Beziehung haben können. Das heißt, dieser große, riesige, ferne Gott will eine Beziehung zu uns. Und jetzt kommt einer der Schwierigkeiten, die wir haben, häufig, wenn wir die Bibel lesen, nämlich wir pfropfen unsere Denkweise auf die Bibel drauf und fragen uns, warum verstehen wir das nicht? Warum ist uns das so fremd? Und die Erklärung dafür ist häufig, an wen wurde die Bibel geschrieben? Also in der wissenschaftlichen Textanalyse haben wir mal gelernt, frag dich immer, wenn du einen Text verstehen willst, wer schreibt an wen, wozu, warum und wann? Und wir sehen hier, Gott schreibt an die Menschen zu allen Zeiten. Also Menschen auf 6 Kontinenten, Menschen in 1000 verschiedenen Kulturen, Menschen, die eben nicht mit dem wissenschaftlichen Weltbild des Westens aufgewachsen sind. Also die Leute im Römischen Reich, wie die Leute in Ägypten, wie die Leute in Assyrien, im Irak, in China, in Indien und sonst wo. Das heißt, das Ganze ist auch so geschrieben, dass es alle diese Leute verstehen können. Also die ganzen westlichen Wissenschaftsbegriffe wie Desoxyribonukleinsäure, DNS abgekürzt, kommt da halt nicht vor. Schade. Die Urknalltheorie kommt da nicht vor, weil die Mehrheit der Menschen diese Geschichten noch nicht kannten. Und weil sie das noch nicht kannten, kann auch die Bibel nicht darauf eingehen. Das heißt, unsere Denkstruktur wird da nicht immer 1:1 aufgenommen. Das macht uns die Mühe, ein bisschen drüber nachzudenken. Man kann die Bibel auch so verstehen, alles Wesentliche versteht man auch ohne das. Wenn man es mit im Kopf hat, lernt man einfach eine Menge mehr. Und das Wichtige aus dieser Stelle hier, 1. Mose 1, was wir mitnehmen sollten, ist der totale Kontrast von dem, was Gott sagt über uns, zu dem, was die Menschen sonst kannten. Die Menschen sonst wussten, es gibt diese Religion, die Großmächte der Zeit, Ägypten, Assyrien, Babylon, je nach Phase, die Römer. Die wussten, es gibt die großen Götter, die sind mächtig. Und denen sind wir egal. Die brauchen uns nicht, vielleicht brauchen sie uns, damit wir Opfer bringen, denen sind wir einfach egal. Wir müssen die besänftigen, aber wir sind denen wurscht. Das ist hier anders. Gott sagt, nein, ihr seid wichtig. Für euch mache ich mir Mühe, mit euch will ich eine Beziehung. Du bist wichtig. Heute haben wir die Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie sagt uns, du bist ein Produkt des Zufalls. Und vielleicht noch durch harte Selektion im Kampf einer Spezies gegen die andere entstanden. Die harte Kämpfe, die Menschen dazu gebracht haben, zu sagen, und wir sind die Krönung der Schöpfung, und zwar nicht von Gott, sondern weil wir so mächtig und stark sind. Hat zu üblen Dingen geführt, die ich dann nächste Woche was erzählen kann. die Message von 1. Mose 1. Du bist wertvoll. Gott will eine Beziehung zu dir. Das ist nicht das, was uns die Welt lehrt. Das ist nicht das Weltbild, was wir über uns häufig eingebläut kriegen. Du bist nicht gut genug. Gott sagt, nein, nein, du bist in meinem Ebenbild geschaffen. Und das ist das Ganze, was sich immer durchzieht. Womit wir auch im zweiten Teil der Bibel sind. Es geht weiter mit der Geschichte von Abraham. Gott beruft Abraham und sagt ihm, Abraham, du bist ein junger Mann von 75, brich doch mal auf, lass mal zurück, was du so hattest, deine Familie und alles, brich doch mal auf und zieh mal los, du nimmst deine ganzen Rinder und so mit, bist ja ein mobiler Typ. Vertrau mir und ich bringe dich wohin, wohin, das siehst du da noch. Und Abraham macht es. Und Gott dann, weißt du was, du wirst einen Sohn kriegen, so mit 75, seine Frau damals 65, ein bisschen schwierig. Und Abraham hat Geduld. Und es dauert bis er 99 ist, dass Gott nochmal kommt und sagt, Abraham, du hast mir vertraut. Das Wort für Vertrauen übrigens auf Griechisch pistis kann auch übersetzt werden mit Glauben. Häufig hören wir so, du musst mehr Glauben haben und es ist wie eine Art Kraftakt. Glauben kann man übersetzen mit Vertrauen. Es geht um die Beziehung zu Gott. Und Gott hat Abraham gesegnet, weil er diese Freundschaft mit Gott hatte. Und tatsächlich stellt sich Gott vor, als Abraham war sein Freund. Das zweite Mal, wo Gott zeigt, ihr seid ihm nicht wertlos. Ihr seid was Besonderes. Ihr könnt Freunde von mir sein. Und er hat zu Abraham gesagt, weil du mein Freund warst und weil du so viel Vertrauen in mich hattest, wirst du der Vater vieler Völker sein. Du wirst der Vater des Glaubens sein. Und deshalb sind wir als Gottes Kinder Abrahams Nachfahren. Das Volk Gottes im Alten Testament waren die physischen Nachfahren von Abraham. Das Volk Gottes im Neuen Testament danach sind wir das geistliche Volk Gottes. Also wir hängen nicht am selben Genpool, wir hängen nicht alle direkt an Abraham. Wir sind nicht dadurch gekennzeichnet, dass wir im selben Staatswesen wohnen mit einem zentralen König oder Richter oder Propheten, der uns regiert. Wir wohnen über die ganze Welt verstreut, in den ganzen Städten verstreut. Da unterscheidet sich das Volk Gottes, aber die ganze Zeit geht's in der Bibel um die Nachfahren Abrahams. Abraham hat diese Freundschaft mit Gott, deshalb wurde er gesegnet. Abraham sollte ein Segen sein. Sein Volk später im Alten Testament sollte ein Segen sein für alle Völker. Das gelang vielleicht nicht ganz so gut. Wir sollen ein Segen sein für alle Völker. Das heißt auch hier, wir sind berufen, ein Segen zu sein für andere. Nicht nur uns gut darüber zu fühlen, dass wir geliebt sind von Gott, sondern auch, dass wir ein Segen sein können für andere. So, es gibt noch Abrahams Sohn und Enkel, Isaac und Jakob. Ihr kennt die Geschichte, sie ziehen nach Ägypten. In Ägypten werden sie versklavt und sie müssen raus aus Ägypten. Gott führt sie durch die Wüste. Und hier sehen wir die ganzen Parallelen Altes und Neues Testament. Also wir sehen immer das Volk Gottes im Alten Testament, wie gesagt, diese physische Einheit, ein großes Volk, das erst durch die Wüste zieht und dann ins gelobte Land kommt und dort Propheten, Könige hat und so weiter. Im Neuen Testament sind wir, sein Volk, eben nicht vereint in einer Stadt, einem Land, aber halt trotzdem eine Einheit. Und Gott redet ganz viel über die Einheit seines Volkes. Das ist für ihn immer extrem wichtig. Jesus spricht auch sehr, sehr viel über Einheit und Zusammengehörigkeit. Und wir sehen die Parallelen. Das Alte Testament ist wie so eine Art Vorbild fürs Neue. Alles in etwas greifbarer, leichter zu verstehen. Also da gibt es ein physisches Volk, das ist in der Sklaverei. Wir sind auch geboren in der Sklaverei. Nicht in Ägypten, wir müssen keine Pyramiden bauen, wir sind in der Sklaverei der Sünde. Wir sehen schon im 1. Mose 1, Satan ist klug, Satan ist mächtig. Wir sind in der Sklaverei der Sünde, aus der werden wir befreit. Das Volk Gottes aus Ägypten, wir aus der Sünde. Das Volk Gottes muss durchs Rote Meer ziehen. Wir haben auch etwas mit Wasser, nämlich die Taufe. Das ist die Parallele zu dem Zug durchs Rote Meer. Die Israeliten kriegen dann die ganzen Opfergesetze. Sie müssen Opfer bringen, um die Sündenvergebung zu bekommen. Wir brauchen das genauso. Gott hat sich nicht geändert. Der Sünde sollt ist der Tod. Wir brauchen die Opfer genauso. Nur ist Jesus für uns gestorben. Und einer der Gründe, dass im Alten Testament so wahnsinnig viel über diese Opfer geredet wird, ist nicht, dass Gott so wahnsinnig viel Wert auf Opfer legte, sondern, dass wir das brauchen. Dass wir verstehen müssen, wie wertvoll Jesu Opfer war. Ganz häufig lesen wir das Neue Testament und weil das Wort Opfer nicht auf jeder zweiten Seite vorkommt, denken wir unbewusst, das sei gar nicht mehr so zentral, ist aber natürlich gar nicht der Fall. Dass im Alten Testament ständig Opfer vorkommen, ist, damit wir uns darüber klar werden, wie zentral, wie wichtig Jesu Opfer war. Und dass wir Jesus so viel wert sind, dass er dieses Opfer für uns gebracht hat. Also es ging Gott nie um die ganzen Tiere, die geschlachtet wurden. Es ging ihm darum, dass wir das verstehen, dass sein Volk das versteht. Natürlich, Satan ist schlau. Satan hat es immer wieder geschafft, die Leute dazu zu bringen, zu denken, es ginge hier um die Opfer. Ne, Saul, der erste König Israels, hat dann beschlossen, okay, wir müssen hier ein Opfer bringen, damit Gott uns hilft bei der bevorstehenden Schlacht. Mensch, der Samuel kommt nicht. Ich weiß nicht, als König bin jetzt nicht befugt, Opfer zu bringen. Ich mache das trotzdem mal, ohne Opfer wird Gott uns ja nicht segnen. Und Samuel kommt so, Mann, du sollst dieses Volk leiten. Und du hast die Grundzüge nicht kapiert. Es geht nicht um die Schlachtung von Tieren. Es geht um Beziehung zu Gott. Das ist der Grund, warum der erste König, den Israel hatte, verworfen wurde. Nicht, weil er einen kleinen Fehler gemacht hat, sondern weil er das Grundprinzip nicht verstanden und nicht eingehalten hat. Es geht nicht um die Tiere. Es geht darum, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und das ist die Struktur, die sich das ganze Alte Testament über wiederholt. Gott schickt seinem Volk Leute, die es leiten sollen, Könige, davor Richter, dazu Propheten, die ihn immer wieder zeigen sollen, Leute, so geht Beziehung zu Gott, so kommt ihr zurück zu Gott. Ihr habt euch von Gott entfernt durch Sünde, wir helfen euch zurückzukommen. Und das Volk sündigt immer wieder. Ein ständiger Zyklus, viele nennen ihn diesen Zyklus von dem Volk geht's gut, dem Volk geht's zu gut, das Volk fängt an zu sündigen, Gott zu vergessen. Dann geht's ihm schlecht. Dann geht es ihm noch schlechter, dann sagen sie, wir müssen uns auf Gott besinnen. Sie fangen wieder an zu beten und irgendwann hilft Gott ihnen. Ein Zyklus der Erlösung, immer wieder hilft Gott seinem Volk, obwohl auch irgendwann sagen können, jetzt habe ich es langsam satt, werdet ihr das nicht irgendwann mal kapieren. Aber Gott hat Vergebung, es gibt immer wieder diesen Zyklus der Erlösung. Und auch das ist geschrieben, damit wir daran erinnert werden, dass Gott uns liebt. Dass Gott uns bei sich haben will, dass Gott nicht aufgibt. Wir geben vielleicht häufiger mal auf, gerade wenn wir merken, das und das funktioniert nicht. Geben wir leicht auf, überleg mal, vielleicht gibst du häufiger auf bei Beziehungen, wo du sagst, ich weiß nicht, das wird, glaube ich, nichts. Gott ist nicht so. Gott gibt nicht auf, weil wir ihm halt wichtig sind. Und das ist die Hauptstory im Alten Testament, wiederholt sich immer und immer wieder, der Zyklus der Erlösung. Die Menschen sündigen, Gottes eigenes Volk sündigt und Gott kümmert sich darum, das in Ordnung zu bringen. Nicht wir. Gott kümmert sich drum, weil er uns halt liebt. Wir sehen, Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott geht es immer um sein Volk. Und das ist dann auch der Inhalt all dieser Prophetenbücher. Und das ist dann auch die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Als Jesus kam, seine erste Botschaft war in Markus 1, denkt um, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes, das Pendant zum Volk Gottes im Alten Testament, das war Jesu Botschaft. Und Apostelgeschichte 1, nach seiner Auferstehung, hat er noch 40 Tage mit seinen Jüngern geredet. Und was meint er, worüber er geredet hat? Das Reich Gottes. Das war Jesu Hauptanliegen. Das soll doch unser Hauptanliegen sein und dafür ist genau diese Serie mitgedacht. Wir kommen hier zu einem der Kapitel, wo ganz, ganz viel von der Bibel zusammengefasst wird. Ich weiß, es gibt mehrere Kapitel. Hier ist eins meiner absoluten Lieblingskapitel in 5. Mose 8. Ab Vers 1. Worum es ist. Also 5. Mose 8. 5. Mose, wir entsinnen uns, das Volk zieht durch die Wüste. Mose hat ihnen die Gebote gegeben zum Anfang der Wüstenwanderung. Und eine Generation später, weil das Volk gesündigt hat, hat Gott gesagt, ihr kommt nicht ins gelobte Land, eure Kinder kommen ins gelobte Land. Und kurz vor dem Einzug ins gelobte Land wird das ganze Gesetz einmal wiederholt. Und warum ich den 5. Mose so gerne mag, weil immer wieder in diesem Buch ein Wort steht, damit. Gott erklärt bei vielen Sachen, warum er das tut. Man kann ganz viel von Gottes Herz sehen. Man kann sehen, ihr bringt nicht Opfer, weil ich die bräuchte. Ihr bringt Opfer, weil ihr sie braucht. Für eure Vergebung, für das Bewusstsein, wie schlimm Sünde ist. Ganz häufig, danke. Wo habe ich denn den Klick eingelegt? Da ist es. Danke, Dina. So, fünfter. Oh, die Animation hat nicht funktioniert. Wie auch immer. 5. Mose 8, 1 bis 11. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern geschworen hat. Und gedenke des Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Geboten halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt haben. Auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Hier unterbreche ich mal. Wir sehen hier wieder Gottes Herz. Gott sagt, die ganzen Gebote haben ein Ziel, nämlich, dass ihr ins gelobte Land kommt. Die sind nicht dafür da, dass Gott uns irgendwas aufdrückt, was für uns anstrengend ist, wie Selbstverleugnung. Es geht darum, dass wir ins gelobte Land kommen. Und er sagt etwas total Zentrales, nämlich gedenkt des Weges, den ich euch geführt habe. Jetzt steht Silvester vor der Tür. Ich denke ab und zu nach über das letzte Jahr und ihr wisst, wie euer es war. Meins war ziemlich hart. Ich habe einen neuen Job angefangen, das ist toll, die Kollegen sind auch sehr irgendwie entgegenkommend und sehr wohlwollend und es macht auch Spaß. Trotzdem ist es sehr anstrengend, was Neues zu lernen. Ich habe jetzt 25 Jahre Asset Management gemacht, jetzt fange ich mal was ganz Neues an. Was ich vorher mal so ein bisschen nebenbei gemacht habe, Buchhaltung und Risikocontrolling in der Bank, denke ich so, ah ja, die Grundkenntnisse habe ich natürlich schon, aber irgendwie jetzt soll ich die ganzen Details machen, kompliziert, muss ganz viel Neues lernen. Ich bin gewohnt, was natürlich meinem Naturell dann entspricht, die letzten 30 Jahre war ich dann halt in meinem Spezialgebiet der Experte bei uns im Haus. Wenn du eine Frage hast, geh zu Dirks Team. Wenn du eine tiefergehende Frage hast, gehst du zu Dirk, der weiß das. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich weiß nichts von den Spezialsachen. Oder sagen wir, in einem kleinen Bereich kenne ich sie, in den meisten kenne ich sie nicht. Mein ganzes Selbstverständnis, die Komfortzone ist plötzlich weg. Das ist für jemanden wie mich dann anstrengend. Dann heißt es, naja, konzentrier dich mal drauf, deine Leute zu leiten. Die können die Details, du nicht. Ist nicht so wichtig. Ist eine gute Herausforderung, ist aber schon anstrengend. Gibt aber Schlimmeres. Nämlich zum Beispiel, ich überfordere mich mit dem Anspruch an mich selbst. Ich müsse das alles schon wissen. Also mich gleichzeitig einarbeiten und produktiv sein und das alles wissen und meinen Chef, den ich schon lange kenne, zu entlasten. Was a priori nicht gehen kann, hält mich aber nicht davon ab, mich selbst zu überfordern, bis ich krank bin. Hat 3 Monate gedauert. Aber dann kam es tatsächlich noch mal ein ganzes Stückchen schlimmer mit ein paar gesundheitlichen Herausforderungen. Und dann ging es halt meiner Frau sehr schlecht, weil es eine Konstellation bei uns zu Hause gab, also nicht in der Familie, die meine Frau sehr, sehr belastet haben. Und das wollte ich natürlich gerne helfen. Gelang aber nicht, bis ich dann selbst Magenprobleme hatte. Mit Magenproblemen zu Weihnachtsfeiern gehen, hat was Gutes, ne? Man isst nicht zu viel, aber das war schon anstrengend. Das heißt, wenn ich zurückgucke, denke ich so, waren schon ein paar echt harte Phasen des Jahres. Und ich weiß, bei einigen von euch ist es viel übler. Bei einigen von euch, ich höre die Geschichten, wenn ich denke, da mag ich gar nicht, ich traue mich kaum nachzufragen, wie sie es entwickelt hat, einfach weil es so schmerzhaft sein muss, drüber zu reden. Also ob das Krebs ist, ob das die Geschichte von Sven und Anja ist, ah, Wahnsinn. Viele für uns haben ein hartes Jahr hinter sich. Und Gott hat gesagt, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Ich habe das gemacht, damit du demütig wirst. Damit du mal zu schätzen weißt, was ich für dich tue. Euer Jahr war hart, damit Gott euch demütigt. Und das ist jetzt nicht das, was man gerne hört. Und das ist auch nicht das, was man gerne mitmacht, aber es ist das, was wir brauchen, damit unser Charakter besser wird, damit wir mehr auf Gott eingehen können. Dazu hat Gott uns durch diese Wüste geführt des Alltagslebens. Und damit 2. Hälfte von 5. Mose 8. Denn jetzt geht es um Dankbarkeit. Was ich gar noch nicht erwähnte, hier steht drin, Gott hat es gemacht, damit wir lernen, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein. Das könnte uns bekannt vorkommen, eins der Zitate, das Jesus gern benutzt hat. Auch hier sehen wir, das Neue und das Alte Testament korrespondieren enorm eng. Manchmal hat man es längst vergessen, dass das ja, was Jesus da sagt, aus dem Alten Testament kam. Wie so viele Dinge, wie das meiste, was er sagt. Er sagt hier ab Vers 4, also 5. Mose 8, Vers 4, deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkanntest du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest, denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Stein Eisen ist, wo du ein Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Okay, hier sind also die nächsten Kernaussagen der Bibel, die sich immer durchziehen. Die eine ist, sei dankbar. Wir jammern gerne rum, Gott, ich hätte ja lieber ein höheres Gehalt gehabt, die Bank zahlt schlechter als mein früherer Arbeitgeber. Und ich so, Sirk, hast du einen kompletten Knall? Das Volk Israel kriegte von Gott gesagt, wisst ihr was, Leute, ihr seid hier durch die Wüste marschiert und habt hier immer genug zu essen gehabt, meistens Manna. Da würden wir ziemlich jammern. Also gesunde Ernährung ist ja anders, ne? Ab und zu gab es mal ein paar Wachteln. Also das war jetzt nicht besonders viel. Gott, seid mal dankbar, eure Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ja, relativ viel Kleidungsstücke über die Jahre angesammelt und viele Schuhe. Also ich kenne einige Frauen, die haben sehr viele Schuhe. Meine Frau ist zum Glück nicht so, was das angeht. Gott sagt, seid dankbar. Mhm. Glücklich sind tatsächlich die dankbaren Leute. Mein Großvater Max Kilian war immer extrem dankbar. Also 1943 musste er fliehen, wohnte in deutschen Ostgebieten damals. Hatte dann im Krieg zwei Granatsplitter abbekommen. Ein Auge fehlte komplett, das zweite war dreiviertel blind. Schlecht für seinen Beruf. Er konnte nicht mehr riechen, konnte nur noch zum Teil schmecken und war immer dankbar. Ein Onkel von mir sagte, weißt du was, der kam bei minus 17 Grad vor seinem Planwagen, wo seine zweijährige Tochter und seine Frau drauf saßen, er hat immer gesungen. Der hat das verstanden. Dankbarkeit ist die zentrale Größe, um glücklich zu sein. Es sind nie die Reichen, die glücklich sind, es sind nur die Dankbaren. Und Gott sagt es hier. Leute, seid dankbar, nicht weil Gott das braucht, weil wir das brauchen, weil uns das glücklich macht. Und er sagt, ich bringe euch in ein Land. Und er beschreibt das, was für das Volk Israel das gelobte Land war, Kanaan, und für uns der Himmel sein wird. Und dieses gelobte Land, naja, für uns ist das ja selbstverständlich. Stellt euch vor, ihr tapert durch so eine Wüste. Hier ein Foto, die Wüste Paran, wo das Volk dann durchging. Ihr seht, es hat gerade geregnet, da blühen so ein paar Büsche, blühen, ne? Sind grün. Ja, so sieht's aus, wenn es gerade geregnet hat und schön frisch ist. Und er sagt dann, und ihr kommt ins gelobte Land. Da ist es immer grün, da gibt es nämlich Wasser. Also in Deutschland stöhnen wir, wenn es regnet, das ist in anderen Ländern anders. Er sagt, hier ist es meistens trocken. Da, wo ihr durchgezogen seid, 40 Jahre, war es meistens trocken. Und da, wo ihr hinkommt, da gibt es Obstbäume, da gibt es Weinstöcke, da gibt es Olivenbäume. Übrigens, die ihr noch nicht mehr gepflanzt habt. Und Gott gibt uns so viel Grund, dankbar zu sein. Auch das kommt immer wieder vor im Neuen Testament. Immer wieder wird das Volk Gottes in der Zeit dankbar. So, schauen. So viel zu 5. Mose 8. Wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingskapitel. Wir gucken nochmal auf die Vorschau. Ich sollte eine Vorschau machen für die große Serie. Wir haben gesehen, Gott schickt immer wieder Propheten, Richter, Könige, um das Volk zurückzubringen zu ihm. Immer wieder sagt er ihnen, Leute, ihr müsst umkehren. Häufig wollten sie nicht. Es kommen die großen Propheten, derer gab es drei. Jesaja predigte zu der Zeit, als gerade das Assyrische Reich war, das Nordreich, also Israel, brach auseinander nach König Salomo. in ein Nordreich und ein Südreich. Das Nordreich wurde von den Assyrern erobert, 722 fiel Samaria. Die Assyrer haben dann auch fast das ganze Südreich erobert bis auf Jerusalem. Zu der Zeit prophezeite Jesaja, einer der großen Propheten. Und Gott hat dann eingegriffen, gesagt, so, weil der assyrische König so arrogant ist, werde ich seine ganze Armee vernichten. Der Engel des Herrn killte dann in einer Nacht 185.000 von den assyrischen Soldaten, was den Krieg schlagartig beendete. Nochmal 150 Jahre, zwei wirklich gute Könige, ein wirklich super finsterer König, Manasse, der Sohn von einem der guten Könige. Wir lernen viel darüber, dass es keine Garantie ist, wenn du ein gutes Elternhaus hattest, dass du selbst auch gut wirst. Deshalb freue ich mich auch über die vielen Getauften aus der jungen Generation von euch und von uns. Das Assyrische Reich hat das Nordreich erobert. Das Nordreich, die 10 Stämme, verteilen sich in die Gegend, werden verschleppt und verschwinden aus der Geschichte. Das Südreich ist noch da, 150 Jahre ungefähr, 135. Es fällt 587, das Volk muss ins Exil nach Babylon. Und das Volk denkt, das ist das totale Ende. Das ist das totale Ende, es wird nie wieder aufwärts gehen. Und Gott sagt, nee. Der Tempel ist zerstört, es geht nicht um den Tempel, es geht um die Beziehung. Und es gibt eine super, super bewegende Stelle in Hesekiel, dem dritten der großen Propheten. Und Hesekiel sieht eine Vision. Er sieht, wie ein Wagen Gottes auf Cherubim sich erhebt aus dem Tempel. Und er sieht, wow, die Gegenwart Gottes verlässt den Tempel. Und für die Juden war ja der Tempel das Zentrum ihres gesamten Glaubens. Sie dachten, wenn der kaputt ist und wir verschleppt sind, aus dem gelobten Land weg, ist alles vorbei. Und Hesekiel sieht, der Wagen erhebt sich und zieht nach Osten, wo das Volk ist. Und 70 Jahre später ziehen sie zurück in 3 Wellen und Gott kommt wieder zurück und sie bauen den Tempel auf. Wenn die denken, es ist alles vorbei, ist es noch lange nicht vorbei. Gott hat das letzte Wort. Es kommen noch ein paar Propheten, auch dort in der Verbannung. Der letzte Prophet, Johannes der Täufer, kam 400 Jahre später und dann kam Jesus. Und Jesus hat uns extrem viel gesagt über das Reich Gottes. Das Evangelium Gottes, und er sagt, wie vorhin ja schon zitiert, in Markus 1, Markus 1, Vers 14, nachdem Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße oder Metanoia, und glaubt an das Evangelium. Jesus lehrt die Beziehung zu Gott. Jesus sagt, das Reich Gottes wird aufgebaut. Es beginnt in den Evangelien, wo Jesus die Prinzipien erklärt. Es kommt die erste Generation in der Apostelgeschichte noch mit den Aposteln zusammen. Dann kommt die zweite Generation, da wo halt Apostel mal gepredigt haben, mal eine Gemeinde gegründet haben, aber dann weg sind. Die müssen ohne Apostel klarkommen. Die haben noch keine gedruckte Bibel. Und die Apostel schicken dann Briefe, besonders Paulus, aber auch Petrus, Johannes, Jakobus, schicken ihnen Briefe und sagen, Freunde, das hier macht ihr falsch. Damit wir lesen können, aha, das haben die falsch gemacht, gleiche Struktur, wir machen die ähnlichen Fehler. Drum sind die für uns auch so relevant. Also, das war die zweite Generation. Dann kommt die dritte Generation, die Apostel sind ausgestorben, bis auf Johannes. Und dem diktiert Jesus 7 weitere Briefe an 7 Gemeinden. Das heißt, die nächste Generation, die dann ganz ohne Apostel auskommen musste, kriegte 7 Briefe von Jesus. Offenbarung 2 und 3. Und genau diese Briefe sind für uns wahnsinnig wertvoll, weil genau sie aufzeigen, wo häufig die Probleme liegen. Lauheit, Wort Gottes vergessen. Und dann kommt die Vision vom Himmel. Das Neue Testament ist also in 5 Stufen zeitlich aufgebaut. Und die schauen wir uns dann nächstes Jahr an. Das ist der Kern der Bibel. Es geht immer um die Beziehung zu Gott. Es geht darum, dass sich Gott auf uns zubewegt, nicht wir auf ihn. Gott kommt zu uns. Gott nimmt sich Zeit für uns. Gott macht sich Mühe um uns, weil er uns liebt und weil wir was Besonderes sind. All das finden wir in seinem Wort. Deshalb wollen wir das lesen dieses Jahr. Deshalb der Bibelleseplan. Austin schickt was rum dazu. Es gab ein bisschen Diskussion so nach dem Motto, was sollen wir denen sagen? Ist das vorgeschrieben? Natürlich nicht. Meine Entscheidung hierzu, ganz ehrlich, wenn ich mich so anschaue, denke ich so, ich verbringe viel zu viel Zeit damit, täglich Nachrichten zu lesen. Der echte Mehrwert von vielen der Nachrichten ist ziemlich mager. Also ich habe einem Freund kürzlich gesprochen, der meinte, ich habe in den letzten 6 Monaten keine Nachrichten gelesen, da habe ich ihm 10-12 Minuten zusammengefasst, was es eigentlich Neues gab. Und mir fiel auch am Tag darauf nichts ein, was wesentlich wäre, was ich vergessen hätte. Dann denke ich so, warum hast du jeden Tag 20-30 Minuten dieses Zeug gelesen? Meine Entscheidung, ich will das erheblich reduzieren und dafür diesen Bibelleseplan machen. Ihr könnt den nutzen als Kraftzeit, ihr könnt den aber auch zusätzlich lesen. Wenn irgendwann Jesaja kommt und 5 Kapitel davon sind dann vielleicht nur die Weherufe, vielleicht ist das nicht immer die geeignete Kraftzeit. Aber man kann ja auch Bibel außerhalb der Kraftzeit lesen. Zum Beispiel statt so viel Nachrichten zu lesen oder was ihr sonst so habt, Instagram, WhatsApp. Jeder möge für sich entscheiden, was passt. Vielleicht passt auch für euch viel besser, nicht alles immer morgens zu lesen, weil dann die Hektik da ist. Vielleicht nehmt euch ab und zu Zeit, vielleicht noch eher am Wochenende in Ruhe mehrere Kapitel zu lesen. Ganz wie es für euch passt. Das Ganze hat zum Ziel, dass wir Gott näher kommen und nicht, dass wir ein Pflichtprogramm absolvieren. Ein paar Practicals. Wo sind sie denn? Gott ist ein Gott der Beziehung. Er will eine Beziehung mit dir, weil du besonders bist. Sieh die Bibel als größte Liebesgeschichte der Menschheitsgeschichte und lies sie in der Perspektive, gerade das Alte Testament. Ihr könnt schon anfangen, denn ihr wisst ja, wir gehen Buch für Buch vor, also 1. Mose. Wenn ihr jetzt anfangen, habt ihr schon ein bisschen Vorsprung. Unsere Gedanken sollen sich viel weniger um die Alltagsprobleme drehen, so wie im 5. Mose 8 gelesen haben. Leute, ihr müsst euch da nicht Sorgen machen. Gott hat sie mit Nahrungsmitteln versorgt, uns geht es ein Vielfaches besser. Wenn Silvester kommt, mach dir ein paar gute Vorsätze, zum Beispiel den Bibelleseplan zu lesen oder was auch immer für dich gerade relevant ist. Und Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, die wir da gesehen haben, wo Gott gesagt hat, ich habe euch durchgebracht, ich bringe euch in ein gutes Land. Wir können dankbar sein für diese Perspektive. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Im Abendmahl geht es um Vergebung der Sünden. Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben, weil wir ihm wichtig sind. Jesus hat viel gelitten und wir sehen im Alten Testament, wie schlimm Sünde ist, weil so viele Tiere geschlachtet werden mussten. Weil Sünde das Vergießen von unschuldigem Blut erfordert. Jesus ist für uns gekommen, aus dem Himmel, hat für uns alles aufgegeben, um für uns zu sterben. Das ist ein Riesengrund, dankbar zu sein. Und deshalb nehmen wir jetzt Brot und Wein, um daran zu denken. Das Brot symbolisiert Jesu Leib, der Wein, sein Blut, das er für uns gegeben hat. Ich bete noch und dann gehen Brot und Wein durch die Reihen. So. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gekommen bist, dass du als das Wort Gottes uns inspiriert hast, dass du uns die Bibel gegeben hast, damit wir dir näher sein können, wo wir jeden Tag lesen können, wie wertvoll dein Opfer war, wie dringend wir dein Opfer gebraucht haben und jeden Tag aufs Neue brauchen. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du so viel geopfert hast für uns. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass dir die Beziehung mit uns so sehr am Herzen liegt. Wir beten, dass wir in deinem Wort inspiriert werden, dass wir dir viel näher kommen im kommenden Jahr. Und wir danken dir für dein großes Opfer. Amen. Amen.